Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Heute also geht es um Beziehungen und um die Ehe, die, kleine Zusatzinfo am Rande, in Deutschland immer seltener geschlossen wird und immer später im Leben. Im letzten Jahr gaben sich knapp 350.000 Paare, darunter 9.000 gleichgeschlechtliche, das Ja-Wort. Das sind fast 10% weniger als vor 10 Jahren. Heiraten ist out, könnte man sagen, was natürlich mit der sich verändernden Welt zu tun hat. Matthias Finger erzählt, was es ursprünglich mal mit dem Konzept der Ehe auf sich hatte, warum nicht mehr so viel geheiratet wird und was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn sich immer weniger Menschen für die Ehe entscheiden.
Ja, sie will. Meine Freundin möchte heiraten. Mich unbedingt. Ich fühle mich geehrt. Nur wozu eigentlich heiraten? Das Konzept der Ehe ist mir etwas fremd. Meine Mutter war alleinerziehend im Osten.
Was ist jetzt nochmal das Schöne am Heiraten?
Dass man sozusagen die Zugehörigkeit amtlich und öffentlich macht. Die Verbindung, die man hat, auch nochmal nach außen trägt und auch nochmal der Welt zeigt und das feiert.
Und ich nicht heimlich die Biege mache. Das war die Grundidee der Ehe. Ein Vertrag, um Ordnung zu schaffen, zur Absicherung der Familie und der wirtschaftlichen Basis. Ganz unromantisch.
Eigentlich hat jede Kultur, aus der schriftliches Recht überliefert ist, auch eherechtliche Bestimmungen. Also das hängt damit zusammen, dass Menschen gerne ihre Verwandtschaftsverhältnisse regeln und ihre Besitzverhältnisse regeln. Und da spielt Nachkommenschaft eine Rolle.
Georg Strack ist Historiker an der Uni Marburg. Arrangierte Ehen, die wir heute in anderen Kulturen kritisieren, waren auch bei uns früher die Norm.
Man sieht eben so im 18., frühen 19. Jahrhundert ändern sich dann so die Vorstellungen. Da hat man eben nicht die Idee, dass nach der Eheschließung die Liebe entstehen soll, sondern da kommt eben so im Zuge der Romantik die Idee auf, dass eben zwei Menschen vor allem dann gut zusammenleben, wenn sie eben schon was füreinander empfinden.
Von jeher zuständig für extreme Ereignisse wie Geburt oder Tod saß die Kirche auch bei der Ehe lange am Drücker. Standesamt und Zivilehe sind Kinder der Französischen Revolution. Bei uns war die Ehe aber noch viel länger Privileg und Kontrollinstrument, erklärt Historikerin Monika Wienfurt von der Uni Potsdam.
Bis ins 18. Jahrhundert brauchen Bauern, sagen wir, die hier in der brandenburgischen Gegend heiraten wollen, die Zustimmung ihres Grundherrn, um eine rechtlich gültige Ehe eingehen zu können.
Mit der sexuellen Revolution und der Individualisierung fällt die religiöse Zwangsjacke. Dennoch sehen die Ehe manche immer noch als Säule des Patriarchats, Autorin Emilia Roark.
Die Ehe an sich durch viele steuerrechtlichen Gesetze zementieren die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen und sind an der Quelle der Gehälterunterschiede zwischen Männern und Frauen. Das heißt, das sogenannte Gender Pay Gap ist eine direkte Folge von solchen steuerrechtlichen Regelungen, die eben mit der Ehe verbunden sind.
Auch als meine Freundin und ich Nachwuchs bekamen, habe ich gearbeitet und sie übernahm die Brutpflege ohne Absicherung durch die Ehe. In der wurde Frauen früher nach der Kindererziehung, aber auch gern die Pflege betagter Familienmitglieder aufgehalst. Altersheime sind teuer.
Wenn die Care-Arbeit primär in Familien hauptsächlich von Frauen umsonst geleistet wird, dann es ist ein sehr wichtiger Beitrag zur Wirtschaft, weil ohne diese unbezahlte oder sehr schlecht bezahlte Care-Arbeit würde die kapitalistische Wirtschaft rasch zusammenbrechen.
Doch auf das Modell Kernfamilie 1950 als kleinster Organisationseinheit haben die Gründerväter der BRD gesetzt und Eheleuten finanzielle Vorteile eingeräumt. Heute haben wir den Salat.
Die grundsätzliche Herausforderung hierbei ist, dass sich der Sozialstaat in seiner institutionellen Ausprägung eigentlich auf ein eher konservatives oder traditionelles Familienmodell beruft und sich die gesellschaftliche Realität aber verändert hat.
Marius Busemeyer lehrt Politikwissenschaften an der Uni Konstanz. Wenn immer weniger Menschen heiraten, also einen Partner haben, der auch per Gesetz ihre Fürsorge übernimmt, muss im Notfall der Staat einspringen, auf Kosten der Allgemeinheit. Dabei laufen die Reparaturarbeiten am Sozialstaat bereits.
Ich würde auch sagen, dass gerade angesichts solcher Herausforderungen es total notwendig ist, über Lebensweisen und Bindungsformen nachzudenken, in denen Menschen sehr wohl füreinander Verantwortung übernehmen, aber nicht in dieser klassischen Paarbeziehung.
Glaubt Soziologin Gesa Meyer, die gleichgeschlechtliche Ehe war ein Schritt in diese Richtung. Zu einer steigenden Zahl der Eheschließungen hat das nicht geführt.
Wenn etwas schwer zu erreichen ist, also so lange versuchen immer Menschen eben diesen Status auch zu erreichen. Und man könnte auch sagen, ja, die Zahlen gehen jetzt zurück, weil es eben kein Privileg mehr ist. Das ist eigentlich ein Erfolgszeichen.
Allerdings muss sich jetzt jeder Einzelne Gedanken machen und Verantwortung übernehmen für sich und seine Mitmenschen, sagt Soziologe Karl Lenz von der Uni Dresden.
Man hat Gestaltungs-, man hat Autonomiegewinne, aber diese Autonomiegewinne geht natürlich auch mit Aushandlungsprozessen einher. In Zeiten, wo das alles gesellschaftlich vorgegeben war, hat es diese Diskussionen gar nicht gebraucht.
Ich habe mich übrigens entschieden, ich werde mein Ja-Wort geben. Meine Freundin und ich heiraten mit Schleier, Schlips und Ballons. Nur bei der großen Feier streike ich. Finanziell ruinieren möchte ich mich dann doch nicht.